können. Mit dem, was wir in 2 Stunden in diesen Container reinladen können, könnten wir ein Einfamilienhaus das ganze Jahr versorgen. Da sieht man mal, wie weit die Technik an der Stelle gekommen ist. Hier finden wir ganz neue Kundengruppen, Kundenklassen. Wir sehen zum Beispiel Interesse aus dem reinen Finanzbereich. Wir sehen Interesse aus dem Immobilienbereich. Wir sehen Interesse, aber auch sehr viel Potenzial beispielsweise im Windanlagenbereich. Stellen aber jetzt auch gerade fest, dass durch die Restriktionen an den Netzanschlüssen und durch den relativ schnellen Preisverfall auf der Batteriespeicherseite wie auch auf der PV-Modulseite ergibt sich gerade ein ganz neues Geschäftsmodell, und das ist der Grünstromspeicher, der maßgeblich Photovoltaikstrom von den Tagesspitzenzeiten in die Nacht schiebt und dann damit sein Geld verdient. Wir haben dann mal gezielt ein Batteriespeicher-Pack gezündet und das brennen lassen. Zwar viele Stunden brennen lassen. Und erst 11 Stunden, nachdem wir damit angefangen haben, haben wir das erste Mal eine Brandentwicklung von außen sehen können.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Um Batterie-Großspeicher ist ja im letzten Jahr ein Hype entbrannt. Manche sprachen sogar vom Batterie-Tsunami und ein Ende der Welle ist noch nicht in Sicht. Auch wenn es immer schwieriger wird, neue Netzanschlüsse zu bekommen, sind ja viele vorhandene Netzanschlüsse noch nicht ganz ausgelastet und auch große Photovoltaikparks können von Batteriespeichern profitieren. Wir vom PV Magazine interessieren uns sehr für diese Markttrends, berichten oft über Großspeicherprojekte und welche Vorteile sie für die Netze und die Märkte haben. Aber heute wollen wir mal etwas genauer auf die Technik im Batteriespeicher eingehen. Häufig kommen ja die großen Container fix und fertig vom Hersteller aus China. Und während bei uns der Markt boomt, legen auch die Unternehmen dort technologisch nach. Sie verbessern die Produkte in Bezug auf Energiedichte, Brandschutz, Lärmschutz und Effizienz und schaffen es irgendwie immer mehr Speicherkapazität für immer weniger Geld zu produzieren. Deshalb habe ich mir heute einen Experten von einem dieser Hersteller eingeladen, um mal etwas tiefer in die Technik einzusteigen und zu diskutieren, was sich technologisch im Batteriespeicher eigentlich tut. Mein Gesprächspartner ist heute Maximilian Münnecke. Er ist Sales Director Germany bei der Digital Power Utility PV und BESS bei Huawei. Herzlich willkommen im Podcast.
Cornelia, hallo, guten Morgen und ich freue mich ganz herzlich, heute bei dir zu sein.
Du bist Chef der Digital Power Utility, PV und BESS. Was machst du da genau? Was sind deine Aufgaben?
Ja, um das mal zu übersetzen. Ich bin der Vertriebsleiter in Deutschland in unserem Bereich Digital Power. Das ist ein Teilbereich von Huawei. Der macht inzwischen weltweit ca. 15% des Gesamtumsatzes des Konzerns. Und wir sind hier sehr fokussiert im Bereich erneuerbare Energien auf Photovoltaik, Komponentenlieferungen. Dort kennt man uns klassisch aus unseren Wechselrichtern, wie auch Batteriespeicher und das in allen Größen. Und hier darf ich den Bereich Utility verantworten. Das klassifizieren wir als alles, was so größer 1 Megawatt an Leistung hat, sei es PV oder Batterie. Und ja, meine Aufgaben sind hierbei als ganz klassisch im Vertrieb natürlich der Marktzugang, Kundenakquise, allerdings auch noch viele weitere Tätigkeiten wie Marketing. Aktuell kümmere ich mich tatsächlich maßgeblich um Teamaufbau, um Organisationsaufbau, um Prozessabbildung, da wir den Boom auf der Batteriespeicherseite sehen. Also wir sehen, was passiert. Wir sehen auch noch, was passieren wird. Und wir bereiten uns gerade derzeit darauf vor, so leistungsfähig zu sein, dass wir alle Anforderungen unserer Kunden auch in den nächsten 2-3 Jahren dann auch erfüllen können.
Wie war das bisher? Waren die PV-Kunden und die Speicherkunden 2 unterschiedliche Kundengruppen und rückt das jetzt immer mehr zusammen? Wie ist dein Eindruck?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben uns die Frage nämlich jetzt mehr oder weniger 3 oder 4 Jahre lang gestellt. Wo geht denn eigentlich die Reise hin? Wie sieht die Kundenlandschaft künftig aus? Wir haben natürlich seit jetzt über einer Dekade einen historischen Kundenstamm und auch sehr treue Kunden auf der Photovoltaik-Seite. Jetzt ist es so, dass der maßgebliche Batteriespeicherausbau im Utility-Scale-Bereich in den letzten Jahren aus dem Geschäftsmodell der Innovationsausschreibung betrieben wurde. Diese Innovationsausschreibung wurde fast in allen Fällen aus der Kombination von Photovoltaik und Batteriespeichern gewonnen, was dazu geführt hat, dass unsere klassischen Kunden tatsächlich dann auch die ersten waren, die im Bereich Batteriespeicher investiert haben. So, dann ging allerdings der Boom los im Bereich der Standalone-Batteriespeicher. Ich würde sagen, der Boom ist losgetreten, er ist noch nicht realisiert. Die meisten Speicher, die draußen stehen, sind immer noch Co-Located PV und Batteriespeicher. Jetzt sollen sehr, sehr viele, auch sehr große Standalone-Batteriespeicher entstehen. Hier entstehen auch oder hier finden wir ganz neue Kundengruppen, Kundenklassen. Wir sehen zum Beispiel Interesse aus dem reinen Finanzbereich, wir sehen Interesse aus dem Immobilienbereich, wir sehen Interesse, aber auch sehr viel Potenzial beispielsweise im Windanlagenbereich. Stellen aber jetzt auch gerade fest, dass durch die Restriktionen an den Netzanschlüssen die Neubauprojekte, also mit neuen Netzanschlüssen, wirklich unter Druck und unter Schwierigkeiten bekommen, diese Netzanschlüsse auch zu erhalten und sie dann auch zu realisieren. Und durch den ja relativ schnellen Preisverfall auf der Batteriespeicherseite wie auch auf der PV-Modulseite ergibt sich gerade ein ganz neues Geschäftsmodell, und das ist der Grünstromspeicher, also der nicht geförderte Speicher, der maßgeblich Photovoltaikstrom von den Tagesspitzenzeiten in die Nacht schiebt und dann damit sein Geld verdient. Also das ist eigentlich das Geschäftsmodell, was vielleicht oder wahrscheinlich sogar den breitesten Footprint in Deutschland bekommen wird. Und ja, das sorgt wieder dafür, dass unsere klassische Kundengruppe auch zukünftig noch wahrscheinlich die wichtigste Rolle in unserem Kundenstamm spielen wird.
Jetzt sind wir schon mittendrin, aber ich muss natürlich vorher nochmal unseren Start-Jingle abspielen. Ein Hinweis noch, Huawei ist Initiativpartner dieses Podcasts. Der PV Magazine Podcast heute mit der Frage, was tut sich eigentlich im Großspeicher? Bei mir ist Maximilian Münicke. Huawei hat ja kürzlich vermeldet, dass sie einen Batteriespeicher in der Umgebung von Leipzig ausrüsten und dafür 240 Megawattstunden liefern. Das wird ja eins der größten Projekte in Deutschland sein. Ich finde es ja wirklich faszinierend, dass in den immer gleichen standardisierten Container, also ist ja so ein Schusscontainergröße, dass da immer mehr Kapazität reinpasst. Welche Kapazität verschickt Huawei aktuell mit so einem Container und um wie viel hat sich das in der letzten Zeit gesteigert?
Ja, vielleicht gehe ich kurz in die Historie. Wir haben im Batteriespeichersegment angefangen mit einer luftgekühlten Variante, fanden zunächst das Thema Luftkühlung echt interessant, auch aus Gründen des Services oder des Serviceaufwandes, haben allerdings inzwischen da unsere Meinung geändert. Und wir haben unsere erste Generation an Batteriespeichern, die auch einen sehr hohen Footprint in Deutschland hat, im Bereich bis zu 2 Megawattstunden pro 20-Fuß-Container ausgeliefert. Da stehen jetzt inzwischen mehrere hundert Megawattstunden von in Deutschland. Die Größenklassifizierung gab es als 1 und als 2 Megawattstunden-Container im 20-Fuß-Container. So, inzwischen, seit Anfang dieses Jahres, haben wir unsere zweite Generation im Markt, haben angefangen mit einer Variante, die mit 4,5 Megawattstunden im 20-Fuß-Container ausgerüstet ist, und diese basierte noch auf der 280-Ampere-Stunden-Zelle, die wir auch in der luftgekühlten Variante eingesetzt haben. Das war eine Zelle, die ja eine sehr hohe Marktdurchdringung hatte, die eine sehr hohe Weltmarktkapazität auch hatte in der Produktion und auch eine extrem hohe Reife. Inzwischen halten wir die 314 Ampere-Stunden Zelle für ausgereift, deswegen setzen wir sie auch jetzt ein. Also wir haben den Vertriebsstart gerade durchgeführt unserer Variante 2.1. Das ist die 5,0 Megawattstunden Variante. Also das ist jetzt das Produkt, was wir im 20-Fuß-Container liefern. Als kleine Variante davon liefern wir noch einen halb ausgebauten Container mit 2,5 Megawattstunden, wenn es beispielsweise darum geht, kleinere Innovationsausschreibungen zu erreichen oder Projekte, wo der Straßenzubau vielleicht ein bisschen schwieriger ist.
Das heißt, die Kapazität im Container hat sich ja verdoppelt, kann man sagen, ja. Wenn man das mal anschaulich macht, ja, dann könnte man vergleichen, eine Vierkopf-Familie, die vielleicht im Jahr 4500 Kilowattstunden verbraucht, die könnte das ganze Jahr lang sich aus so einem Container, aus einer Containerladung versorgen. Aber der Container wird natürlich nicht nur einmal geladen, sondern der wird ganz oft geladen, täglich. Wie oft ungefähr? Also wie viele Zyklen darf man, kann man mit dem Speicher fahren?
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also so ist es tatsächlich. Wir können mit dem, was wir in 2 Stunden in diesen Container reinladen können, könnten wir ein Einfamilienhaus das ganze Jahr versorgen. Da sieht man mal, wie weit die Technik an der Stelle gekommen ist. So ein Speicher, der im Grünstrombereich unterwegs ist, lädt üblicherweise einen Zyklus am Tag. Ein Speicher, der im freien Markt unterwegs ist, der quasi sich am Day-Ahead- und am Intraday-Handel bedient, vielleicht sogar in den Regelleistungsmärkten bedient, der fährt so im Durchschnitt knapp unter 2 Zyklen. Wir sehen von den Vermarktern gerade ganz attraktive Situationen im Bereich 1,7 bis 1,8 Zyklen am Tag. Die meisten Projektierer planen aktuell mit 2 Zyklen. Wenn man jetzt 2 Zyklen heranzieht, dann würde das System ca. 14 bis 15 Jahre leben und etwas über 10.000 Zyklen fahren können. Fährt man ein bisschen weniger Zyklen, dann lebt der Container tatsächlich noch ein bisschen länger und dann geht die Reise so ca. Richtung 12.000 Zyklen, die man aus so einem System herausholen kann. Das heißt, die Zyklenlebensdauer ist auch davon abhängig, wie viele Zyklen ich denn täglich fahre. Also je stärker ich das System belaste, desto stärker altert dann auch die Zelle.
Ja, das ist schon eine Menge. Also eine Menge Energieumsatz, den man dann auch macht mit dem Batteriespeicher. Wo kommen denn diese Verbesserungen beim Energieinhalt her? Also du sagtest ja schon, dass sich die Zellen verbessert haben, also dass jetzt größere Zellen eingesetzt werden. Gibt es noch andere Gründe, warum jetzt mehr Speicherkapazität in einen Container passt?
Ja, das hat zum einen mal damit zu tun, wie das Kühlkonzept jetzt ausschaut. Also man kann mit einer flüssigkeitsgekühlten Variante doch wesentlich mehr Energieinhalt in einen Container reinbringen als mit einer luftgekühlten Variante. Deswegen haben wir hier auch einen Strategiewechsel vollzogen. Und dann ist noch die Frage, welche weiteren Komponenten packt man in den Container oder setzt sie dann außerhalb des Containers ein? Und was man jetzt machen möchte, ist natürlich alles, was nicht sicherheitsrelevant ist für den Container, beispielsweise die Brandschutzanlage, die setzt man jetzt vor den Container, sorgt dann also für ausreichend viel Platz im Container, um einfach mehr Zellpakete unterzubekommen. In der Zelle selbst ist es so, dass es hier einen Generationenwechsel gibt. Wir sind jetzt bei der 314 Amperestunden Zelle, weil wir diese für im Weltmarkt ausgereift halten, also sowohl technologisch als auch von den Produktionskapazitäten. Viele Hersteller gehen zu bereits viel größeren Zellen. Also wir sehen hier Zellen im Bereich von 600 Amperestunden und erste Hersteller haben bereits Zellen im Bereich von 1200 Amperestunden zumindest publiziert, die sie dann auch in den Markt treiben wollen. Allerdings, wir sind hier relativ konservativ unterwegs. Wir haben hier Sicherheitsbedenken, wir haben hier Performancebedenken und wir haben einen extrem hohen Zell-Teststandard, der dauert bei uns circa ein Jahr. Also eine Zelle ist bei uns erst qualifiziert, wenn sie über 150 Tests durchgeführt bekommen hat und wir dann auch wirkliche langfristige Zyklisierungs- und Temperaturtests gemacht haben. Wie kriegt man jetzt mehr Kapazität dort rein? Also die Zelle wächst. Was heißt das eigentlich? Wenn die Zelle wächst, dann kann quasi der aktive Teil der Zelle mehr Platz einnehmen und man kann sich so vorstellen, wir haben weniger Deckungsmaterial, wir haben weniger Verpackungsmaterial. Das heißt, der aktive Teil der Zelle ist einfach vom Volumen her größer, dementsprechend passt mehr Energie rein und wir verbrauchen weniger Platz, um irgendwo das Verpackungsmaterial der Zelle, um es jetzt mal einfach zu sagen, in die Zellpakete unterzubringen. Dementsprechend wächst die Kapazität, potenziell auch die Leistungsdichte. Was sich natürlich auch noch tut, ist die Situation, dass wir im Bereich der Materialforschung und der Materialqualität einfach Fortschritte sehen und aus der gleichen Zellchemie, Lithium-Eisenphosphat, einfach auch mehr Power rauszuholen ist. Da sind die Forschungs- und Entwicklungseinheiten weltweit sehr stark dran, um immer mehr aus der gleichen Zellchemie herauszupressen.
Aber würden nicht wachsende Zellen auch dazu führen, dass halt mehr Wärme sich entwickelt, wenn man diese Zellen lädt und entlädt?
Ja, das ist so. Also das kommt dann natürlich mit negativen Effekten in der Kühlung einher. Auch das geht bei uns sehr, sehr stark in die Gedanken der Entwicklung mit rein. Deswegen machen wir hier auch nicht die Experimente und lassen Produkte beim Kunden reifen mit extrem hohen Zellen, wo Sicherheits- und Temperaturmanagement nicht gelöst sind. Was Huawei hier getan hat, ist, dass wir im Bereich des Temperaturmanagements ein Kühlpaket entwickelt haben. Und da muss man sich jetzt so vorstellen, in einem klassischen Batteriespeicher, in einem klassischen Kühlpaket, setzen die Zellen auf einem Tablett, und durch dieses Tablett laufen dann Kühlschlangen durch. So, und die fangen an einer Seite an und hören dann auf der anderen Seite auf. Was man, wenn man darüber mal ganz kurz nachdenkt, damit erreicht, ist, dass es vorne kalt ist und hinten warm. Das heißt, wir haben schon einen Temperaturgradienten zwischen der ersten Zelle und der letzten Zelle. Das sorgt dann für unhomogene Alterung. So, und wir haben hier ein patentiertes Kühlsystem entwickelt mit mehreren gegenläufigen Kühlungsströmen, die dafür sorgen, dass im gesamten Zellpaket es zu homogenen Temperaturverhältnissen kommt. Das Ganze ist dann auch mal abgeglichen im Rack und im gesamten Batteriespeichercontainer. Und wir sorgen dafür, dass zwischen der heißesten und der kältesten Zelle im Container über die gesamte Lebenszeit nie mehr als 3 Grad Celsius Temperaturspreizung auftreten. Und das ist einfach zum Vorteil der Alterung, also auch zum Vorteil der Sicherheit der Anlage.
Und wenn man jetzt so eine Flüssigkühlung hat, gibt es dann noch Probleme mit der Lärmentwicklung von einem Batteriespeicher?
Ja, was man mit der Flüssigkühlung erreicht hat, ist, dass man einen großen Rückkühler, also einen Radiator, in die Batteriespeichercontainer integrieren kann. Gegenüber der Luftkühlung hatten wir früher natürlich viele kleine Klimaanlagen. Kleinere Klimaanlagen heißen wiederum, also wir haben zwar damit eine sehr hohe Modularität und auch Ausfallsicherheit erreichen können. Der Nachteil ist, dass je kleiner das Klimagerät ausfällt, desto kleiner fällt der Lüfter aus. Je kleiner der Lüfter ist, desto schneller muss er drehen, um einen gewissen Luftstrom zu erzeugen. Und hier ist natürlich ein großer Radiator, der dann die gesamte Flüssigkeitskühlung belüften kann oder entsprechend rückkühlen kann, zum Vorteil, weil wir dann große Lüfter einsetzen können, die mit niedrigen Drehzahlen drehen. Und damit geht dann auch die Lärmentwicklung zurück.
Das heißt aber, diese Flüssigkeit, die wird mit einem Lüfter gekühlt, ja? Die wird jetzt nicht mit einer Wärmepumpe oder sowas runtergekühlt?
Das ist richtig. Also wir haben zwar solche Konzepte schon mal auf dem Papier gesehen. Also wir hatten einen Kunden, der hatte eine ganz interessante Idee, und zwar rund um die Batteriespeicher quasi einen Kühlteich anzulegen. Das wäre vielleicht sogar landschaftlich noch ganz interessant gewesen. Und dann die Wärme aus dem Batteriespeicher quasi in eine große Wasseroberfläche zu bringen, um diese dann an die Umgebung entsprechend abzugeben. Das kann man machen, ist natürlich für ein Batteriespeichersystem oder für einen Integrator, wie wir es sind, natürlich erstmal mit Fragen verbunden. Das müsste man natürlich konzipieren und klären. Wir müssen natürlich als Hersteller dafür sorgen, dass im Batteriespeichercontainer erstmal, dass es dort zu korrekten Verhältnissen kommt. Und je mehr wir von der Umgebungssituation abhängig sind, desto schwieriger wird das dann auch auf 20 Jahre zu gewährleisten. Also ich denke, da werden sich sicherlich noch smarte Konzepte ergeben. Und wir sehen es ja zum Beispiel auch im Bereich von Rechenzentren, wo überlegt wird, Wärme auszukoppeln und dann in Nahwärmenetze zu speisen. Ähnliches könnte mit Batteriespeichern passieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass so ein Batteriespeicher relativ sprunghaft arbeitet. Also immer dann, wenn der Strompreis im Markt halt gerade attraktiv wird, wird er geladen oder entladen und bringt natürlich dann auch keine konstante Wärmeentwicklung her. Das sind natürlich dann so Herausforderungen, die man sich dann auf der Wärmeseite stellen müsste.
Na, ich hätte angenommen, dass man vielleicht eine Wärmepumpe einsetzt, weil man ja auch zeitweise vielleicht die Batterie mal wärmen muss. Ja, im Winter ist es kalt in der Umgebung, da muss die Batterie vielleicht erstmal auf Temperatur gebracht werden, um die zu heizen. Aber dann ist es wahrscheinlich nochmal eine extra Anlage.
Das ist richtig. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine bauliche Entscheidung. So eine Wärmepumpe verbraucht dann wiederum Platz und auch Gewicht. Das sind einfach, sagen wir mal, technologische Fragen, denen man sich stellen muss. Das ist nicht ausgeschlossen, dass es sowas in der Zukunft gibt. In der aktuellen Fassung handelt es sich um eine Luftwasserrückkühlung.
Wie sind denn die Batteriemodule, also die Batteriezellen sind ja in der Regel dann in Module gestapelt und die wiederum in Racks. Kann man da was tauschen? Also könnte man sagen, okay, diese Zelle funktioniert jetzt nicht richtig, wir tauschen das Modul aus?
Ja, also hier ist es so, dass wir die Batteriespeicherpacks aus Sicherheitsgründen in IP65 gekapselte Stahlpacks verpacken. Die meisten im Markt machen das eher mit Plastikhüllen. Wir gehen da absolut kein Sicherheitsrisiko ein und verpacken das in wirklich fest verschraubten Stahlcontainern, so dass, falls dort drin mal zu einer Gas- oder Brandentwicklung kommt, dass nichts nach außen treten kann. Das hat natürlich dann wiederum den Nachteil, dass man einzelne Packs nicht tauschen würde. Aber das würde man in einem plastikverpackten Pack ebenfalls nicht tun. Also wenn das Batteriespeichermanagementsystem feststellen würde, und das kann es auch prädiktiv, wir können da mehrere Tage im Voraus, können wir bereits Abweichungen erkennen, würde sich das System melden und den Tausch eines Batteriespeicherpacks empfehlen. Die Packs selber sind selbst Einschubkassetten, die in den Batteriespeicher-Racks, also das sind die Schränke, verbaut werden. Die werden dort in einen Einschubschlitten hereingefahren und dann arretiert und dann mit Stecksystemen angesteckt und verkabelt, sowohl für das Kühlsystem als auch für die Stromzuleitungen. Das heißt, das sind alles Schnellverschlusssysteme. Man kann, wenn man ein Batteriespeicherpack tauschen möchte, geht man vor die Anlage, macht die Schnellverschlüsse auf und braucht dann eben ein entsprechend zulässiges Hebegerät, um das Batteriespeicherpack dann auch gesichert aus dem Rack herauszufahren und kann es dann eben entsprechend tauschen und woanders hin verbringen. Was der Nachteil der immer größeren Kapazität und Leistungsdichte ist das Thema Gewicht. Also so ein Pack wiegt heute 700 Kilo. Das heißt, da ist es dann schon erforderlich, dass man da mit einem Gabelstapler hinfährt. Das können auch 5 starke Männer oder Frauen dann leider nicht mehr wegheben.
Okay, aber Gewicht ist überhaupt ein ganz gutes Stichwort. Siehst du eine Obergrenze? Also wenn jetzt sozusagen die Energiedichte steigt, dann steigt ja auch das Gewicht des Containers und der Container kommt ja auf dem Schiff und es gibt ja Transportlimits, ja, die liegen, glaube ich, bei 50 Tonnen. Mehr darf ein Container nicht wiegen. Also ist schon mal klar, dass ein Container nicht so viel mehr Kapazität transportieren kann demnächst?
Ja, das ist quasi die größte Herausforderung. In China geht man tatsächlich den Weg, auch, also wenn man von Festlandprojekten spricht, von inzwischen auch 30-Fuß-Containern, die dann auch in sehr hohe Megawattstundenzahlen gehen, Dort scheint es lokal zulässig zu sein, auch mit höheren Gewichten zu fahren. Wenn wir natürlich uns auf internationalen Gewässern befinden und hier auf dem europäischen Festland Projekte fahren müssen, also auf Trucks, dann müssen wir uns natürlich an die lokalen Regelungen halten. Und da ist es schon ganz richtig. Wir sind jetzt schon im Bereich von 42 bis 43 Tonnen pro Batteriespeichercontainer. Also wir sind jetzt hier schon im Schwerlastbereich. Das erfordert auch Straßenfahrgenehmigungen. Das heißt, wir vereinbaren mit unseren Kunden sehr frühzeitig, wo die Projekte sind, wann die Container entsprechend zu verbringen sind und beauftragen bereits mit der Bestellung des Kunden dann die Straßenfahrgenehmigungen, damit wir das dann auch machen können. Das funktioniert relativ problemlos, das ist nur ein bisschen Bürokratie. Wir sind auch bisher überall hingekommen, aber wir haben durchaus einen erhöhten Aufwand im Projektmanagement, um zu prüfen, wie können wir das Schwergut von A nach B bringen, gerade im Bereich von co-located PV-Anlagen. Die PV-Anlagen stehen ja üblicherweise nicht an den besten Infrastrukturstandorten, sondern sind natürlich irgendwo oftmals Felder neben der Autobahn. Da ist zwar eine Autobahn, aber da kommt man dann nicht direkt auf den Solarpark. Dann hat man dort oftmals Steigungen, mit denen man rechnen muss. Und da muss man einfach sehr genau prüfen, dass man mit dem Container bis zur letzten Meile, bis zum Fundament dann auch entsprechend fahren kann. Auf der Site selber sorgt das wiederum dann dafür, dass auch höhere Kranlasten erforderlich sind. Also wir laden meistens zurzeit unsere neuen Batteriespeicher mit 250 Tonnen Kränen ab. Das sind schon recht große Geräte, die auch mit viel Ballastierung beplant werden müssen. Und das ist also der Nachteil. Es ist aktuell schon so, dass der Kostenvorteil von der höheren Packungsdichte den zusätzlichen Aufwand überwiegt. Deswegen geht die ganze Branche diesen Weg. Aber wie du bereits richtig gesagt hast, hat das Ganze ein oberes Limit. Weswegen wir für die nächste Generation von Batteriespeichern bereits eine höhere Modularisierung der Container andenken, um wieder in die Sub-40-Tonnen-Klasse vordringen zu können, um wieder auch mit ganz normalen LKWs und auch ganz normalen Kränen hantieren zu können.
Im Moment sind ja die Batteriespeicher überwiegend mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen bestückt. Diese Zellen sind halt so groß und sind so schwer, dass man dann sozusagen auf diese Gewichtsklasse kommt. Gibt es denn da noch perspektivisch andere Möglichkeiten, vielleicht eine andere Technologie, die sich abzeichnet, die vielleicht demnächst attraktiv werden könnte für solche Großspeicher?
Ja, wer so ein bisschen interessiert ist an Batteriespeichern und Zellchemie, der findet eigentlich online alle 4 bis 5 Tage irgendwie einen interessanten Artikel, dass in irgendeinem Labor auf dieser Welt es irgendeinen Durchbruch gegeben hat und dass das the next big thing ist. Das ist so, also das ist erstmal ein sehr positives Zeichen, dass sich sehr, sehr viele kluge Menschen auf der Welt mit diesem Problem befassen und Lösungen entwickeln, wie wir künftig besser, günstiger, sicherer, mit niedrigeren Gewichten, mit günstigeren Materialien, mit besser verfügbaren Materialien, Batteriespeicher, Zellen, auf welcher Chemie diese dann letztendlich auch basieren, entwickeln. Das Ganze ist dem Fortschritt eigentlich nur zuträglich. Wenn man im Bereich der Großspeicher unterwegs ist und jetzt Projekte beplant und projektiert, dann braucht man natürlich Verfügbarkeit Planungssicherheit. Man braucht getestete Produkte, die dann auch in hohen Stückzahlen großindustriell verfügbar sind, die genormt sind. Das sind alles Themen, die dauern Jahre, also von einem Durchbruch im Labor bis zu einer absoluten Marktreife mit Fabriken, die viele Gigawattstunden im Jahr an Zellen ausstoßen können. Dort vergehen viele Jahre. Und wenn wir in die aktuelle Zellchemie reinschauen, dann ist die Lithium-Eisenphosphat, also die LFP-Zelle, ist aktuell immer noch das Nonplusultra. Das wird sich wohl jetzt in nächster Nähe auch nicht ändern. Eine interessante Zellchemie, die sich gerade ergibt, ist die Natriumzelle, ist die Natrium-Ionen-Zelle. Also das ist quasi eine Zelle, die quasi auf reinem Salz basiert. Hier sind ein paar wenige der großen Zellhersteller unterwegs und beplanen bereits Produktionskapazitäten, haben schon auch erste Produkte in den Markt annonciert. Wir gehen allerdings davon aus, dass es hier erstmal noch mit limitierten Ausstoßzahlen, also mit limitierten Gigawattstunden im Markt zu rechnen ist. Aber wir schauen uns das Ganze sehr genau an. Und wenn das für die Kunden, für das Produkt entsprechende Vorteile bietet, dann würden wir da auch potenziell den Umstieg wagen. Allerdings, wir gehen davon aus, dass das noch ein bisschen dauern wird.
Jetzt ist ja auch Sicherheit ein großes Thema, nicht nur für die Betreiber, auch für die umliegenden Gemeinden und auch ja, ein Hersteller kann sich ja auch nicht leisten, dass jetzt da ein Batteriespeicher brennt. Welche Sicherheitseinrichtungen habt ihr dann im Speicher verbaut, damit das gar nicht erst zu einem, ja, zur Rauchentwicklung oder zu einer Entzündung kommt?
Bei uns im Huawei ist es so, dass wir das Thema Sicherheit als allererste Priorität in unsere Produktentwicklung reinschreiben. Also es ist quasi bei Strafe verboten, einen Brand zu erzeugen in unserem Hause. Und dementsprechend folgt unsere gesamte R&D. Und wir sind deswegen ganz besonders stolz darauf, dass wir als erster Hersteller und aktuell auch einziger Hersteller weltweit für die Großbatteriespeicher das TÜV-Zertifikat vom TÜV Rheinland der allerhöchsten Klasse haben. Also wir können uns derzeit damit brüsten, den sichersten Batteriespeicher weltweit entwickelt zu haben. So, wie geht das? Wir fangen da ganz, ganz vorne an, und zwar bei der Entwicklung der Zelle. Es ist nicht so, dass wir einfach bloß eine Zelle einkaufen, sondern wir engineeren die mit. Wir reden da mit welchen Herstellern der Subkomponenten gearbeitet wird. Wir prüfen die Zellqualität, die Zulieferqualität auch dieser Subkomponenten und stehen auch 24/7 wir stehen auch 24/7 dann in den Fabriken mit unseren Qualitätsingenieuren, um dort die Batteriespeicherproduktion auch permanent mit zu überwachen. Die Zellen selber werden über 150 Tests, die Zellen und die Batteriepacks werden über 150 Tests unterzogen. Das Ganze, die Präqualifizierung dauert über ein Jahr. Und was man dann hat, ist erstmal eine Zelle allerhöchster Güte. Wir haben diese dann getestet mit den ganz normalen Zellen, die quasi in der Nachbarproduktionslinie produziert wurden. Es gibt beispielsweise den ganz gut bekannten Nadelstechtest. Dort wird ein Nadel in die Batteriespeicherzelle reingetrieben und sorgt dann für einen inneren Kurzschluss. Und hier ist es bei uns eine Zelle nur dann zugelassen, wenn diese sich dann nicht selbst entzündet. Also die wird dann sich zwar ein bisschen aufblähen und ausgasen, aber dieses Gas darf sich nicht selbst entzünden. Und wir haben festgestellt, dass wir vom einen und demselben Hersteller, wenn wir Zellen in unserer Qualitätsstufe stechen und die aus der normalen Produktionslinie stechen, dass es bei der normalen Produktionslinie zu Bränden kommt und bei unserer Qualitätsstufe eben entsprechend nicht. Und so sieht man allein schon, dass man nicht einfach nur die Wahl eines Zellherstellers nutzen kann, um daraus abzuleiten, wie sicher ein Produkt ist.
Aber ich meine, so eine Batterie-Nageltests sind ja nicht sehr praxisnah, ja. Also ich sag mal, innerhalb eines Großspeichers wird ja selten wahrscheinlich irgendwie eine Batterie plötzlich Nagel Erfahrungen machen, aber was passiert ist ja, dass Batterien innerlich so ein Dendritenwachstum haben und dadurch diese Kurzschlüsse vielleicht ausgelöst werden, oder?
Richtig, das ist eben entsprechend genau das, was man damit eigentlich abbilden möchte. Also natürlich hat man den Penetrationstest von außen auch aus Sicherheitsaspekten, weil man fährt einen Batteriecontainer einmal um die Welt. Da auf dem Weg kann viel passieren, da kann mal ein ungeplanter Gabelstapler in so einen Batteriespeichercontainer reinfahren und dort vielleicht Zellpakete beschädigen oder der Container fällt vom Kran runter. Und dann darf es natürlich auch nicht passieren, dass das System dann dort im Hafen beispielsweise das Brennen anfängt. Das wäre natürlich absolut zu vermeiden. Also auch aus diesen Gründen macht man beispielsweise solche Zellen. Aber das Dendritenwachstum ist eigentlich der größte Zellkiller. Das ist etwas, was man an der Stelle damit testet. Wie verhält sich die Zelle? Also habe ich eine sichere Zelle, wenn ich dann quasi zu einem inneren Kurzschluss komme, ganz gleich aus welcher Quelle dieser innere Kurzschluss denn letztendlich rührt. So, und wenn man dann quasi erstmal eine sichere Zelle investiert hat und dann auch diese in hohen Stückzahlen gewährleisten kann, dann investieren wir hier weiter in Material und verpacken die Zellen dann in Keramik-Shots. Das heißt, zwischen jedem Zellpaket, was wir dann in das gesamte Pack einbringen, setzen wir dann dazwischen nochmal Keramikshots, die dann auch Temperaturen von über 1500 Grad aushalten können. Das heißt, wenn sich eine Zelle entzünden würde, würde sie nicht unmittelbar thermisch die Nachbarzelle belasten. Also das reduziert dann nochmal weiter eine potenzielle Brandausbreitung innerhalb des Pakets. Wie ich dann vorher schon gesagt hatte, verpacken wir das Ganze dann nochmal in IP65 gekapselte Stahlpacks und die werden dann wiederum in die Batterie-Racks eingefahren. Sollte es doch zu einer Ausgasung kommen im Batteriespeicherpack, dann habe ich den Druck der Ausgasung ja erstmal im Stahlpack drin. So, und damit das sich nicht verformt oder potenziell sogar explodiert, haben wir hier eine patentierte Lösung entwickelt, und zwar eine Düse, die letztendlich dafür sorgen kann, dass Überdruck im Batteriespeicherpack aus dem System entweichen kann, aber dass kein Luftsauerstoff in das Batteriepack hereinkommen kann, so dass wir keine Vermengung von explosiven Gasen und Luftsauerstoff im Batteriespeicherpack haben, so dass es nicht zu einer Explosion im Pack kommen kann. So, und diese Ausgasung wird dann auch noch durch einen gerichteten Ausleitkanal gesichert aus dem Batteriespeichercontainer geführt. Das heißt, auch diese Gase, wenn sie das Pack verlassen, sammeln sich dann nicht im Container an. Und auch hier haben wir weitere Tests gemacht. Sollten dann diese Gase aus dem Container entweichen und sich außerhalb des Containers entzünden, dass es nicht zu einer Rückexplosion in den Batteriespeichercontainer kommt. Auch das haben wir getestet und das wird auch durch dieses aktive Ausleitmanagement verhindert. Das heißt, hier haben wir erstmal eine komplette Sicherheitsarchitektur und Kette installiert. Sollte es dennoch aus irgendwelchen erfindlichen Gründen dazu kommen, dass es zu einem Druckanstieg im Batteriespeicher-Container kommt, haben wir gerichtete Druckentlastungsklappen. Normalerweise sitzen die in den Türen. Es gibt aber auch eine Variante, da sitzen die auf dem Dach des Batteriespeichercontainers. Habe ich also eine Druckentlastung, springen diese Klappen auf und entlasten den Druck in die Umgebung, so dass es nicht zu der Situation kommt, dass durch eine explosive Druckanstieg beispielsweise, dass dort Türen deformiert werden oder vielleicht sogar Türen aufspringen und hier potenziell Personen gefährden. So, des Weiteren haben wir dann in dem ganzen System eine Gas- und Rauchwarnmeldeanlage mit weiteren Sensoren, auch Wassersensoren beispielsweise sind in dem System. Wir haben insgesamt mehr als 5000 Sensoren in so einem Batteriespeicher-Container integriert, die mit ja, klugen Algorithmen dafür sorgen, dass Fehler frühzeitig erkannt werden und dass betreffende Gerätschaften dann auch sofort gesichert abgeschaltet werden, sodass es gar nicht erst zu irgendwo einer Explosion oder einem Brand kommen kann. Sollte es dennoch dann mal zu einem Brand kommen, ja, also wir sehen, wir gehen die Kette der Eskalation nach oben, haben wir in jedem Batteriespeichercontainer noch eine Brandunterdrückungsanlage installiert mit einem Inertgas. Und sollte ein Brand erkannt werden, beispielsweise, es muss ja nicht immer nur in der Zelle brennen, es kann auch mal durch eine schlechte Kontaktierung eines Kabels zu einer entsprechenden Erhitzung eines Kabelmantels kommen, der dann vielleicht das Kohlen anfängt. Und für solche Fälle ist dann eine Inertgasbrandunterdrückung integriert, die den Batteriespeichercontainer mit Inertgas flutet und diesen Brand dann gesichert unterdrückt. So, das Ganze haben wir dann mal getestet. Wir haben dann mal 4 Batteriespeichercontainer im Karree nebeneinander gestellt, das Ganze vom TÜV begleiten lassen und haben gezielt ein Batteriespeicher-Pack gezündet und das brennen lassen. Und zwar viele Stunden brennen lassen. Und erst 11 Stunden, nachdem wir damit angefangen haben, haben wir das erste Mal eine Brandentwicklung von außen sehen können. Das heißt, die Sicherheitsarchitektur ist so ausgeklügelt, dass selbst wenn man das unter Zwang versucht, man viele, viele Stunden hat, bevor das Feuer eigentlich erst den Batteriespeicher verlässt. Und mit diesem Test haben wir auch bewiesen, dass wenn ein Batteriespeichercontainer brennt, der Nachbarcontainer, außer dass er nicht mehr so hübsch ausschaut, weil er natürlich mit Ruß bedeckt werden wird, trotzdem weiter betrieben werden kann, beziehungsweise keinen Schaden nimmt. Also wir haben dort Temperaturtests gemacht und haben gerade mal für eine 10 bis 15 Grad Erhöhung der Innentemperatur des Nachbarbatteriespeichercontainers erkennen können, obwohl der daneben dann eben lichterloh gebrannt hat.
Aber wenn ich das so höre, dann denke ich mir, dass vielleicht der Feuerwehrmann, der sowas sieht, die Tür lieber nicht aufmachen sollte, oder? In so einem Fall?
Ja, also hier ist es so, dass wir empfehlen, und jetzt ist gerade auch der BVES-Sicherheitsleitfaden raus, wo die ganze Industrie ein bisschen auch mit reingearbeitet hat. Wir empfehlen für die Feuerwehren 2 Dinge nicht. Das eine ist es, den brennenden Container anzufassen, und das andere ist es, den brennenden Container nicht mit Wasser zu löschen. Das hat sehr viele problematische Folgen, die es nach sich zieht. Wenn Sie den Batteriespeichercontainer löschen, dann haben Sie die ganzen, dieses Löschwasser ist dann natürlich kontaminiert, das muss irgendwo hin. Und dann entstehen dann auch Folgefragen, wie dieses Löschwasser dann beispielsweise gesichert abgeführt werden kann. Das muss dann in der Regel baulich geschehen. Wenn das baulich geschehen muss, dann baut man quasi rund um die Batteriespeicher eine riesengroße Badewanne, betoniert das aus. Das ist weder landschaftlich schön, noch ist das aus Versiegelungsgründen förderlich für die Natur. Also das ist etwas, was wir nicht empfehlen. Dem Gleichen folgt auch der BVES. Und das heißt, die Sicherheitsarchitektur des Batteriespeichers muss so gewählt sein, dass das System sich im Brand selbst kontrolliert, und was die Feuerwehr dann vor Ort tut, ist, die umgebenden Anlagen zu sichern, das heißt potenziell die Nachbarcontainer mit Wasser benetzen, um sie eben entsprechend nicht höheren Temperaturen auszusetzen.
Aber das heißt, der brennende Container muss sich von selbst löschen, da muss das Feuer von alleine wieder ausgehen.
Ja, so ist die aktuelle Sicherheitsempfehlung.
Man hört, die Lieferanten sind ja ausgelastet, also weil der Batteriespeicherboom anhält. Wie lange dauert es bei euch von der Bestellung bis zur Lieferung?
Ja, wir sind auch ausgelastet, das heißt aber nicht, dass wir nicht lieferfähig sind. Wir haben da einfach sehr, sehr viel in die Leistungsfähigkeit unserer Supply Chain investiert. Die meisten Hersteller kaufen Materialien erst dann, wenn sie einen Auftrag haben. Wir haben permanenten Materialzufluss und beplanen dann die Projekte dort rein. Wir haben eine sehr, sehr konstante Lieferfähigkeit von circa 5 bis 7 Monaten für Batteriespeicher und Trafostationen. Das ist jetzt das ganze Jahr konstant geblieben. Wir gehen davon auch aus, dass das in den nächsten Monaten so bleiben wird.
Trafos auch, ja. Ich habe gehört, Trafos sind ja so das eigentliche Nadelöhr bei großen Speicherprojekten.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich aus meiner Historie, aus meinem früheren Job, da war ich sehr, sehr nah in der Trafostationsbranche auch verbunden. Es ist so, dass in Zentraleuropa seit vielen, vielen Jahren die Trafostationskapazitäten, also mal sind es die Trafos, mal sind es die Schaltanlagen, mal sind es die Gebäude, irgendwas ist immer, sind sehr, sehr stark ausverkauft, oftmals auf 2 Jahre oder mehr hinaus. Und diese großen Batteriespeicher haben natürlich dann jetzt auch einen sehr hohen Bedarf an Mengen an Trafostationen, wie auch an Leistungen. Und dem haben wir uns gestellt. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren haben wir unsere erste Trafostation nach Deutschland importiert und machen das auch als 20 Fuß Seefrachtcontainer. Sieht also von außen ähnlich aus wie der Batteriespeichercontainer. Liefern das optional mit. Unsere Kunden können auch ihre lokale Trafostation nutzen. Das darf jeder machen, wie er will. Wer möchte, kann sich auch auf unsere beziehen. Die gibt es dann in 3 Leistungsklassen. 3, 6 und 9 MVA in 20, 30 und 33 kV. Und die liefern wir inzwischen in sehr, sehr viele Batteriespeicherprojekte mit, weil es lokal einfach wenig zu kaufen gibt.
Also die kleinste Variante wäre praktisch ein Container und dazu dann wie viele, also ein Trafo und dazu dann wie viele Batteriespeichercontainer?
Wir können jetzt an einem kleinen Trafo, beispielsweise am 3 MVA Batteriespeichercontainer, könnten wir jetzt einen Batteriespeichercontainer anschließen.
Und der hätte dann 4,5 bis 5 Kilowattstunden, Megawattstunden.
Megawattstunden und die Hälfte an Leistung. Mhm. Das heißt, wir müssen ja die Leistung des Batteriespeichercontainers und der Trafostation zusammenbringen. Und das, wenn man jetzt zum Beispiel 2 Batteriespeichercontainer oder bis zu 3 Batteriespeichercontainer an einen Trafostation anschließen möchte, dann geht man auf die 6 MVA-Station. Das funktioniert auch noch wunderbar im Mittelspannungsdirektanschluss. Wenn man ein Umspannwerk hat, kann man sich überlegen, ob man auch auf die 9 MVA-Trafostationen geht. Das ist natürlich eine extrem hohe Leistungsdichte. Und da können wir dann 3 bis 4 Batteriespeichercontainer anschließen.
Und du sagtest vorhin, dass ihr die Wechselrichter nicht mit im Batteriecontainer verbaut, sondern extra habt. Wär das dann auch nochmal ein Container?
Die Batteriespeicherwechselrichter liefern wir aktuell, so kennt man uns, denke ich, im Markt sehr gut, im Photovoltaikbereich als Stringwechselrichter, sehen auch von außen ähnlich aus. Für die Stringwechselrichter haben wir dann noch, liefern wir entsprechende Haltevorrichtungen mit, also Stahlunterkonstruktionen, auf die werden die Wechselrichter wie auf einem Schlitten aufgeschoben und können dann mit den AC- und DC-Kabeln lokal dort verbunden werden. Wir sind allerdings gerade dabei, ein Skid herauszubringen. Auf diesem Skid werden sich dann 36 Wechselrichter mit knapp über 200 kW pro Stück befinden. Diese werden dann wieder in eine 20-Fuß-Rahmenkonstruktion, das ist dann das Metallskid, integriert werden und lassen sich dann direkt mit der Trafostation koppeln. Das heißt, wir reduzieren dann weiter die Bauzeiten vor Ort und Verkabelungsaufwände, müssen keine AC-Verkabelung mehr auf der Baustelle tun, weil wir Trafostation und den Skid quasi zusammenschieben können und mit einer Sammelschiene verbinden können. Dann muss man lokal nur noch den DC-Bau machen, müssen also nur noch die DC-Kabel anschließen. Das wird dann weiter Bauzeiten und auch Kosten reduzieren.
Aber wenn man 20 Stringwechselrichter benötigt, um einen Batteriespeicher anzuschließen, ist das nicht ein bisschen viel? Also wäre es da nicht sinnvoller zu sagen, man nimmt doch lieber einen Zentralwechselrichter oder ein größeres Modell?
Das kann man sich natürlich überlegen, wenn man sich die Historie der Photovoltaik anschaut, und das haben wir natürlich jetzt irgendwie 15 Jahre lang mitgemacht, ist es so, dass der Markt vor 15 Jahren als Zentralwechselrichtermarkt angefangen hat und jetzt eigentlich, ich würde sagen, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich ein String Geräte Weltmarkt ist. Warum? Weil die String-Architektur einfach wahnsinnig viele Vorteile bietet. Also man kann einen extrem hohen Qualitätsoutput liefern, man kann einen extrem hohen Produktionsausfluss bieten an Menge und Kapazität, und man hat im Bereich des Services einfach extrem hohe Vorteile, weil so ein Batteriespeicher Wechselrichter, genau wie ein Photovoltaik-Wechselrichter, lassen sich von einer elektrotechnischen Fachkraft und einem Hilfsarbeiter innerhalb von einer Stunde wechseln. Das heißt, wenn man dort einen Schaden hat, hat man extrem wenig Kosten, man muss fast nichts wissen, hat auch im Bereich der Ausfallsicherheit extrem hohe Vorteile, weil wenn man bei einem Zentralwechselrichter einen Schaden hat, dann steht potenziell irgendwo ein 5-Megawatt-Block. Wenn ein Stringwechselrichter ausfällt, dann fehlen 200 kW. Der Rest der Anlage kann komplett weiter betrieben werden. Das heißt, die Container gehen hier nicht auf Störung, sondern sind weiterhin am Markt. Und deswegen durch diese extrem hohe Modularität können wir auf natürlichem Wege, allein auf Basis der Architektur, Verfügbarkeiten der Anlage von größer 99% zusagen.
Und wenn ich den Batteriespeicher an einer Photovoltaikanlage aufstelle, würde ich dann einen Hybridwechselrichter nehmen?
Das ist aktuell bei uns so noch nicht geplant. Also wir sind derzeit daran, das zu überlegen, ob man auch im Residential-Bereich machen wir das. Ja, die kleinen Anlagen zu Hause können mit bis zu 2 Batteriespeichern ausgestattet werden. Wir bringen jetzt auch im Bereich der C&I-Speicher, also im wenige 100 Kilowattstunden Bereich, bringen wir eine hybride Lösung heraus, weil dort die PV-Anlage und die Batteriespeicher halt schön co-located werden können, örtlich, oftmals auch zeitlich. Bei den Utility-Scale-Batteriespeichern hat man so ein bisschen ein Historienproblem. Es gibt zum einen bei den Bestandsanlagen, gibt's einfach alle Bestandsanlagen sind natürlich auf natürlichem Weise schon mal nicht hybridfähig. Also man kann hier nur von neuen Anlagen reden. Die Möglichkeit, die Batteriespeicher und die PV-Anlage sowohl örtlich als auch zeitlich übereinander zu bringen, ist nicht überall gegeben. Also oftmals wird der PV-Park gebaut und die Batterie 2 Jahre später oder vielleicht auch andersrum. Dann hat man mit einem hybriden System einfach ein Architekturproblem. Das sind einfach, man hat zwar Vorteile im Bereich der Effizienz und im Bereich der Geräteanzahl, hat aber wiederum Nachteile im Bereich der Flexibilität. Deswegen schauen wir uns den Weltmarkt gerade sehr, sehr genau an, ob eine Hybridisierung der Utility-Anlagen für unsere Kunden lohnenswert ist. Und wenn das der Fall ist, dann würden wir auch hier entsprechend investieren.
Also wie schließt ihr jetzt die Batteriespeicher bei so einem Grünstrom-Co-Located-Projekt an?
Da haben wir 2 Varianten. Wir haben die Möglichkeit, also das sind beides AC-gekoppelte Systeme. Also wir haben eine ganz klassische PV-Anlage, DC-AC-Stringwechselrichter und dann haben wir DC-AC-Batteriewechselrichter. Die können an 2 verschiedenen Trafostationen hängen. Dann haben sie erstmal nicht besonders viel miteinander zu tun. In unserem Portfolio ist es allerdings auch möglich, diese auf der Niederspannungsseite AC zu koppeln. Das heißt, ich habe auf der gleichen Niederspannungsseite der gleichen Trafostation habe ich sowohl PV-Wechselrichter als auch Batteriewechselrichter und kann dann, ohne dass ich den Weg über einen Trafo und über die Trafo-Verluste gehen muss, kann ich quasi PV-Strom tagsüber in den Batteriespeicher umladen. Zwar über AC, aber ohne entsprechend doppelte Trafo-Verluste, wenn ich über 2 Trafo-Stationen umladen müsste. Das wird sehr, sehr schön im Bereich der Innovationsausschreibungen akzeptiert, jetzt auch im Bereich der nicht geförderten Co-Located Hybridanlagen. Grünstromspeicher. Hat nämlich den Vorteil, dass wenn das Geschäftsmodell wirklich ist, nicht aus dem Netz zu laden, sondern ausschließlich von der PV in die Batterie umzuladen und dann zu anderen Zeiten wieder ins Netz zu entladen, kann ich die Trafostation mit Leistung überbauen. Also ich kann beispielsweise an eine 6 MVA Trafostation 10 MVA an Wechselrichter Leistung anschließen, vielleicht 6 MVA an PV, 4 MVA an Batterie. Weil ich die Batterie dann nämlich nicht gleichzeitig mit der Photovoltaik entlade, sondern eben dann nachts, besonders halt dann, wenn der Strom teuer ist im Markt. So, und das hat wiederum den Riesenvorteil, dass man die Anzahl der benötigten Trafostationen reduzieren kann, oftmals 30-40% je Park. Und das sind, ja, sag mal, viele Hunderttausende bis hin zu Millionen Euro, die sich allein an CapEx-Reduktion ergeben und natürlich dann auch die Betriebskosten, weil so ein Trafo ist natürlich ein teures Gut, weil er natürlich permanente Verluste hat und dementsprechend auch die Stromkosten des Parks belastet. Und hier haben wir auch noch den kleinen Vorteil, dass wir die Kommunikationsarchitektur aus der Photovoltaik auch für die Batteriespeicher genutzt haben. Das heißt, man muss dann auch keine zwei Kommunikationsnetze aufbauen, sondern wir können hier mit dem gleichen Kommunikationssystem sowohl PV als auch Batteriespeicher ansteuern.
Das heißt, diese Architektur, die setzt ihr jetzt schon aktuell so um in Projekten?
Genau, das machen wir jetzt seit bereits 4 Jahren. Und die meisten unserer Batteriespeicher im Co-Located-Bereich sind inzwischen auf der gleichen Niederspannungsschiene angeschlossen, einfach aus Effizienz- und Kostengründen.
Es hat ja auch mit Hinblick auf die neuen Regelungen in Bezug, also auf die Abgrenzungsoption, die die BNetzA jetzt demnächst wahrscheinlich verabschieden wird, der Vorteile, wenn man dann später doch noch Bezugsleistung bekommt für seinen Batteriespeicher, dann kann man die Grünstrommengen und die Graustrommengen wahrscheinlich über diese Architektur ganz gut abgrenzen, sodass man dann den Batteriespeicher im Winter vielleicht auch am Markt zum Trading benutzen kann, oder?
Ich denke, du redest über die MISPL, oder?
Ja, genau.
Genau. Ja, also das ist natürlich damit möglich, muss man sich aber natürlich vorher auch überlegen, wie man das misst. Die sauberste Art der Messung ist natürlich zwei verschiedene Netzanschlüsse zu haben. Die nächste saubere Art ist es, zwei verschiedene Mittelspannungsmesssysteme zu haben, weil man dann die jeweiligen Gesamtparks klar voneinander abgrenzen kann. Macht man jetzt eine Co-Location baut eine Architektur auf der Niederspannungsseite auf, muss man natürlich auf der Niederspannungsseite messen. Das geht, das ist technisch gar kein Problem, hat nur zur Folge, dass man eine Menge Messgeräte dann eben entsprechend haushalten muss. Also das muss man sich vorher ein bisschen überlegen, was die effizienteste Art und Weise des Betriebs des Parks ist, auch wieder aufgeteilt ist, regulatorisch, als auch physisch und auch von der Eigentümerstruktur. Das ist leider so, dass das wahrscheinlich in jedem Projekt einzeln bewertet wird und dann wird es da 4, 5 kluge Varianten geben und dann sucht sich der Projektierer eine davon aus. Was wir ganz gerne tun, ist unsere Kunden tatsächlich einladen in unser R&D-Center, um sich das mal anzuschauen und sich einfach mal Unterschiede anzuschauen. Was ist eine Standardarchitektur, was ist vielleicht eine smartere Architektur, worauf kann man Wert legen, was ist optional, damit die da eine saubere Entscheidung treffen können, weil letztendlich...
Wo ladet ihr sie hin ein?
Nach Shenzhen, in unser R&D-Center. Also wir haben 2 R&D-Center, 1 in Shenzhen und 1 in Shanghai. Und in Shanghai haben wir auch ein riesengroßes Microgrid-Labor mit 12 Megawatt Microgrid-Anschluss. Also da können wir auch alles real testen. Die meisten anderen, wenn sie überhaupt was testen, dann machen sie das unter Simulation. Aber wir haben wirklich ein Microgrid-Labor, in dem wir On-Grid, Off-Grid, Zuschaltung, Abschaltung, Kurzschlüsse, Erdschlüsse, Blitzschläge auch testen können.
Maximilian, wir sind ziemlich weit schon fortgeschritten in der Zeit. Ich könnte noch ganz viele Fragen stellen, aber ich würde noch gerne eine Schlussfrage stellen. Wie hoch ist denn bei euch diese Roundtrip-Efficiency? Also wenn man praktisch den Batteriespeicher einmal volllädt und einmal wieder entlädt, wie viel Strom bekommt man wieder raus und vielleicht idealerweise am Netzanschlusspunkt, nicht unbedingt am Wechselrichter.
Ja, ja. Wir sind besonders stolz auf das Thema, weil wir in der Entwicklung unserer Produkte auf zwei Punkte maßgeblich Acht geben und das quasi auch unsere gesamte Produktentwicklung in diese Richtung bringt. Das eine war das Thema Sicherheit, das habe ich, glaube ich, schon ausführlich gesagt, und das andere ist das Thema Effizienz und Performance. Und wir sind stolz darauf, derzeit die höchste Roundtrip-Efficiency ausweisen zu können von allen Systemen, die weltweit derzeit am Markt sind. Wir haben bei einer 2-Stunden-Batterie mit der aktuellsten Architektur eine Roundtrip-Efficiency nach der Trafo-Station von 90,3%. Und bei einer 4-Stunden-Batterie von größer 91%. Eine solche 4-Stunden-Batterie mit einer 500-Megawattstunden-Anlage in Bulgarien, die haben wir dann auch vom VDE begleiten lassen und auch gemessen und dann sogar nochmal fast 2% mehr Roundtrip-Efficiency rausholen können. Also wir sind hier fast im Bereich von 93% unterwegs. Und das ist absoluter Benchmark auf der Welt. So, und das ist so das Versprechen, was wir unseren Kunden auch geben, wenn sie mit uns den Weg geben und in eine vernünftige Technologie investieren, dann bekommen sie von der eingespeicherten Kilowattstunde auch maximal viel wieder zurück, die dann natürlich auch am Markt vermarktet werden kann. Der Netzanschlusspunkt, der wird meistens mittelspannungsseitig bewertet, auch wenn das eine Hochspannungsanlage ist. Und dann berechnet man letztendlich nur noch die Kabelverluste von der letzten Trafostation bis zur Mittelspannungssammelschiene, wo dann auch die Messtechnik verbaut ist. Das rechnen wir dann noch mit ein. Das ist ein ganz kleiner Reduktionsfaktor, der fällt eigentlich an der Stelle nicht auf. Aber wir empfehlen auch immer Roundtrip Efficiencies für das Projekt am Verknüpfungspunkt zu berechnen, weil dort kann man sie dann sauber messen. Und das ist dann auch der Punkt, an dem der Kunde letztendlich das Geld verdient. Und der sollte dann auch maßgeblich sein.
Ja, und es ist ja auch schön, wenn ihr das garantiert. Ich meine, Kunden müssen ja auch schauen, dass sie was schriftlich haben am Ende. Und wenn man das dann nachmessen kann und sagen kann, ja, das sind wirklich so viel weniger als 10% Verlust. Das ist ja dann auch hervorragend für die eigene Wirtschaftlichkeit. Ja, also da machen ja schon ganz wenige Prozentpunkte, machen ja dann wirklich einen großen Unterschied bei den Mengen an Energie, die da durchfließen durch so einen Batteriespeicher.
Ja, also Roundtrip Efficiency hat einen sehr maßgeblichen Einschlag auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den garantieren wir auch.
Perfekt. Vielen lieben Dank. Das war Maximilian Münicke, Sales Director Germany für Großspeicher bei Huawei. Wenn Sie sich für Großspeicher generell interessieren, dann möchte ich Sie dazu noch anregen, auf unserer Plattform weiterzulesen. Wir haben zum einen die ESS News Webseite. Da erscheinen täglich auf Englisch Nachrichten zum Thema Großspeicher und Batteriespeicher. Auf der deutschen Webseite pv-magazine.de, also pv-magazine.de, erscheinen auch viele Speicher-News, vor allem viele deutsche Projekte, die gerade geplant oder schon ans Netz gehen. Und in unserer vierteljährlichen Magazinausgabe werden wir jetzt auch im Februar eine Großspeicherübersicht haben. Da können verschiedene Hersteller ihre Batteriespeicher listen lassen, auch Dienstleister, EPCs oder Komponentenhersteller. Wenn Sie da noch Interesse daran haben oder daran teilzunehmen, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail an cornelia.lichner@pv-magazine.com und dann schicke ich Ihnen gerne den Fragebogen zu. Ansonsten abonnieren Sie einfach unsere nächste Ausgabe und lesen Sie, welche neuen Trends es im Großspeicherbereich gibt. Wenn Sie das Magazin abonnieren, bekommen Sie einen Rabatt von 10% mit dem Code PODCAST10. Achso, und die Marktübersicht, die kann man natürlich auch online einsehen mit allen Details zu allen Herstellern. Falls Sie noch Kommentare und Wünsche haben an uns, dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Und damit sage ich vielen Dank nochmal an dich, Maximilian, und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, Cornelia. Ciao.